Hallo, ich freue mich, dass du da bist beim Sanftmut-Podcast. Dein Podcast für die Portion Mindfulness, Musik und Wellbeing. Mein Name ist Katja Schendel und in der heutigen Folge ist Dr. Mats Küssner zu Gast. Er ist Musikpsychologe und teilt mit dir spannende Erkenntnisse aus seinem neuesten internationalen Forschungsprogramm. Hierbei erhältst du einen Einblick in 4 Untersuchungen im Rahmen eines Musikfestivals. Dabei wurden jeweils unterschiedliche Aspekte in Bezug auf die Erfahrungen des Publikums vor Ort erforscht. Außerdem erfährst du, welchen Einfluss Live-Musik auf Emotionen und das Selbstvertrauen haben kann, warum man Musik im Alltag einsetzen sollte, um das Wellbeing zu fördern, und erteilt auch, welches Potenzial er in den wohltuenden Effekten der Musik für die Zukunft sieht. Vor 1,5 Jahren war er schon mal hier im Podcast zu Gast und es war damals das erste Gespräch rund um das Thema Musik und Wellbeing. Und es hat mich so sehr begeistert, dass daraufhin viele weitere Interviews mit wunderbaren Menschen zu diesem Thema gefolgt sind und hat damit wohl einen Stein ins Rollen gebracht, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Nun freue ich mich, die zweite Folge mit ihm mit dir zu teilen und wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, heute wieder ein Podcast-Interview mit euch teilen zu können. Zu Gast ist Mats Küssner. Er ist Musikpsychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität in Berlin und auch wissenschaftlicher Gastmitarbeiter an der Goldsmiths University in London. Und er war schon mal zu Gast hier im Podcast. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Folge erinnern und ich freue mich schon auf das zweite Gespräch. Herzlich willkommen, Mats.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ja schon mal so etwas angerissen, was du so machst. Magst du dich gerne nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, gerne. Also du hast im Grunde schon das Wichtigste erwähnt. Ich bin Musikpsychologe und Musikwissenschaftler, arbeite am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft der HU Berlin und genauer noch am Lehrstuhl für transkulturelle Musikwissenschaft und historische Anthropologie der Musik. Und mein Arbeitsbereich, wie so üblich in diesem Feld, gliedert sich in 3 Teile, in Lehre, Forschung und die Selbstadministration innerhalb des Instituts.
Ja, und ich finde, man spürt bei dir auch an deiner Arbeit, oder es kam auch im letzten Podcast-Interview auch schon so zum Vorschein, dass du deine Arbeit wirklich gerne machst, dass es für dich so eine wahre Leidenschaft ist, die du mal gefunden hast, durch einen gewissen Zufall vielleicht auch. Was ist es, das dich an deiner Arbeit so fasziniert?
Ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr toller Beruf und ich bin froh, dass ich den so lange schon ausüben darf und hoffe, dass ich ihn noch weiterhin ausführen darf. Ja, einfach die Möglichkeit, über Musik nachzudenken und über Musik zu schreiben, ist einfach sehr faszinierend. Aber bevor man dann darüber schreibt, ich arbeite auch empirisch, das heißt, ich führe Experimente durch im Labor oder auch Studien, Online-Studien, Fragebögen. Und es ist einfach ein unglaublich vielseitiges Gebiet. Die Musik hat so viele Eigenschaften und berührt uns auf so vielen Ebenen, dass es auch noch viele, viele Fragen gibt, die man erforschen kann. Und besonders inspirierend finde ich an der Arbeit auch meine Kolleginnen und Kollegen, die ja alle hochspezialisiert sind, aber die meistens auch ein offenes Ohr haben oder mir Anregungen, Ideen geben. Und es ist ein echt wirkliches Privileg, mit denen zusammenarbeiten zu können und immer wieder sozusagen die Grenzen des Wissens ein bisschen weiter nach außen zu pushen. Und natürlich macht mir auch sehr großen Spaß die Arbeit mit den Studierenden, denn auch in den Seminaren, also es kommen oft ganz tolle Ideen dabei heraus, wenn man sozusagen den Studierenden die Freiheit gibt, eigene Projekte zu entwickeln. Und das hilft mir dann auch für meine eigene Forschung, das weiterzuentwickeln.
Ja, und wenn wir jetzt hier gerade schon bei Projekten oder auch spannenden Kollegen und Studierenden sind, du leitest ein internationales Forschungsprogramm in Kooperation mit der Durham University, bei dem am CTM Festival, also Contemporary Music Festival in Berlin dieses Jahr, live vor Ort Daten gesammelt wurden. Wie läuft so ein Forschungsprogramm ab?
Genau, ganz kurz, kleine Korrektur am Anfang, CTM, Club Transmediale. Also
Ah ja.
das ist die Abkürzung für CTM. Genau. Wir haben schon eine längere Kollaboration zwischen unserem Institut und dem CTM-Team. Das heißt auch meine Kollegin Dalia Bosche, die das in den letzten Jahren das Diskursprogramm organisiert hat, haben wir immer wieder Gruppen von Studierenden mit zum CTM-Festival genommen, um dort ja, Forschungsprojekte durchzuführen oder unsere eigene Forschung zu präsentieren. Und in diesem Jahr gab es eine Besonderheit, nämlich dass wir mit Studierenden der Durham University, wie du schon gesagt hast, das gemeinsam gemacht haben, und zwar im Rahmen eines sogenannten Q-Colleagues. Q-Colleagues werden von der Humboldt-Uni gefördert. Das sind Seminare, in denen Studierende der Humboldt-Uni und einer Partneruniversität gemeinsam kleine Forschungsprojekte durchführen. Und da wir mit der Durham University schon seit Jahren eine enge Forschungskooperation haben, haben wir uns überlegt, auch eben jetzt in der Lehre auszubauen. Und ich habe zusammen mit meiner Kollegin Lila Taruffi uns eine Idee entwickelt, nämlich zum Erleben von Live-Musik etwas zu machen. Das ist ein Bereich in der Musikpsychologie, der noch nicht so gut erforscht ist, denn die meisten Experimente werden eben im Labor durchgeführt, in kontrollierten Bedingungen, die aber oftmals einfach nicht dem Hörerlebnis entsprechen, wie wir es aus dem Alltag kennen oder speziell eben auch von Musikfestivals oder Konzerten, wo eine besondere Atmosphäre entsteht, wenn viele Menschen zusammen einer Musikdarbietung zuschauen, zuhören. Und das wollten wir ins Zentrum unseres Seminars stellen und haben dann eben so eine kleine Forschungsgruppe gebildet. Es waren circa 6 Studierende von der Humboldt-Uni und 6 Studierende aus der Durham University, die in 4 kleinen Gruppen verschiedene Themen untersucht haben und dann Daten erhoben haben beim CTM-Festival.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich finde es ja auch immer toll, wenn Universitäten miteinander kooperieren und sich hier einfach auch Gruppen bilden, wo Interaktion stattfinden kann. Ja, sehr, sehr spannend. Welche Aspekte habt ihr dabei untersucht?
Genau, also die Studierenden konnten frei entscheiden, sozusagen, was sie untersuchen wollten. Die einzige Vorgabe war, dass es um ja, das Erleben von Live-Musik geben sollte und eben im Kontext des CTM-Festivals. Wir haben also ein Festival ausgesucht und man musste sich dann also sozusagen Konzerte raussuchen aus dem Festivalprogramm, bei denen man dann die Forschung durchführen wollte oder konnte. Und es haben sich dann 4 Gruppen gebildet und die Themen, die dabei behandelt wurden, da gab es zum einen mal das Thema Gender, wie beeinflusst das Geschlecht des Künstlers die Wahrnehmung von den Konzertbesuchern. Und insbesondere wurde da untersucht, wie das sich auswirkt auf das Selbstvertrauen, aber auch auf die Stimmung oder auf sowas wie ja, Angst oder Anxiety Level, wie man auf Englisch sagen würde. Das war ein Thema. Ein weiteres Thema war Mind Wandering. Das heißt, auch wieder ein typischer Fall dafür, das ist sehr gut oder relativ gut untersucht in Laborbedingungen, aber Mind Wandering, das heißt, das Umherschweifen von Gedanken. Was passiert eigentlich, wenn man auf einem Live-Konzert ist? Gibt es dort auch Mind Wandering? Wie oft kommt es vor? Wer hat Mind Wandering? Das war die zweite Gruppe, die sich damit befasst hat. Die dritte Gruppe hat sich mit Wellbeing beschäftigt. Und da gibt es tatsächlich auch schon einige Studien, die das in Musikfestivals untersucht haben. Das heißt, wie wirkt sich der Besuch von einem Musikfestival auf die Lebenszufriedenheit aus? Und da wollten wir eben anknüpfen, denn bisherigen Studien haben das bei größeren Festivals, wie man sie im Sommer eben kennt, durchgeführt. Das CTM-Festival findet ja im Winter statt. Das heißt, es ist auch kein Festival, was im Freien stattfindet. Und die Musik ist ein bisschen besonders, weil es eben experimentelle Musik ist und vielleicht nicht so leicht zugänglich wie Musik, die man sonst so bei Festivals hört. Und wir wollten schauen, ja, wie sich das eben dann auswirkt, wenn wir die Fragen nach Lebenszufriedenheit vor und nach dem Konzert oder beziehungsweise vor und nach dem Festivalbesuch untersuchen. Und die vierte Gruppe schließlich hat sich mit dem emotionalen emotionalen Reaktionen bei Musik beschäftigt. Und dabei ging es darum, herauszufinden, wie sich während eines Konzerts die Emotionen ändern. Das kennt man auch wiederum schon aus dem Labor. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Schieberegler und muss, während man ein Musikstück hört, seine Emotionen sozusagen in Realtime wiedergeben. Und das ist aber noch nicht so gut erforscht in einer Live-Konzertsituation. Und da wollten wir schauen, wie sich andere Aspekte, wie zum Beispiel visuelle Effekte oder eben gruppendynamische Effekte auf die Emotionen auswirken. Und das alles haben die Studierenden eigenständig geplant. Also die Themen haben sie sich eigenständig ausgesucht und dann auch eigenständig die konkreten Fragen entwickelt. Und dann an einem kalten Januarwochenende sich ins Feld begeben und dort die Daten erhoben.
Ja, da haben sich die Studierenden wirklich tolle Themen ausgesucht und vor allem auch sehr relevante Themen. Jetzt bin ich natürlich schon sehr gespannt, was bei den Untersuchungen rauskam. Welche Erkenntnisse habt ihr durch die Untersuchungen gewonnen?
Ja, also teilweise konnten wir das bestätigen, was man aus der Literatur kannte, aber es gab auch ein paar neue Aspekte. Ich kann mal wieder nochmal anfangen mit der Gendergruppe. Also hier konnte man sehen, dass generell das Besuchen von den Konzerten, das heißt, es wurde natürlich nur bestimmte Konzerte untersucht, wir konnten jetzt nicht auf alle Konzerte gehen, sondern es wurden meistens so 2 bis 3 Konzerte pro Gruppe besucht. Und es hat sich herausgestellt, dass sich die Stimmung verbessert hat, dass auch die Personen mehr Selbstvertrauen hatten, egal ob männlich oder weiblich, dass aber gleichzeitig auch ein höheres, dass das Angst, das Angstlevel zugenommen hat. Das war ein bisschen verwunderlich, weil es da auch irgendwie sozusagen im Kontrast zum Selbstvertrauen steht. Das heißt, und insbesondere auch bei Frauen, das heißt, im Vergleich Männer-Frauen gab es bei Frauen nach dem Konzertbesuch ein höheres Angstlevel. Warum das jetzt so rauskam, wissen wir auch noch nicht so genau. Sollte man vielleicht auch nicht überinterpretieren, da es auch nur eine kleine Stichprobe war. Aber man sieht trotzdem schon, also es gibt unter Umständen, oder man kann davon ausgehen, dass es Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern, wie Live-Musik wahrgenommen wird. Und wahrscheinlich auch, aber hatten wir auch wieder genügend Probanden, wahrscheinlich auch sozusagen der Einfluss des Geschlechts der Auftretenden auf die Wahrnehmung. Das heißt, ob da eine Frau auf der Bühne steht oder ein Mann auf der Bühne steht, kann unterschiedliche Auswirkungen darauf haben, wie das die KonzertbesucherInnen wahrnehmen. Das war vielleicht, also das ist so viel zur Gendergruppe. Bei Mindwandering war es generell erstmal spannend zu sehen, wie oft kommt es überhaupt vor. Das heißt, wie oft schweifen unsere Gedanken ab, wenn man in einem klassischen Konzert sitzt oder bei klassischer Musik, versucht man sich vielleicht meistens auf die Musik genau zu konzentrieren. Beim Festival ist es vielleicht eher ein bisschen lockerer, dass die Gedanken abschweifen. Und wir haben herausgefunden, dass ja, so knapp 83% Mindwandering zeigen bei einem Konzertbesuch, also doch relativ viele, fast alle könnte man sagen. Und dass die Stimmung vor dem Konzertbesuch einen Einfluss darauf hatte, wie viel Mindwandering es gab. Das heißt, wenn man vorher zum Beispiel mehr Stress hatte, gestresster war, schlechter drauf war, dann hatte man proportional mehr Mindwandering während des Konzerts. Das war eine Erkenntnis. Und Mindwandering ist auch etwas, das vielleicht unbewusst anfängt und man plötzlich merkt, oh, meine Gedanken sind irgendwie ganz woanders. Und dann kann man natürlich auch Mindwandering sozusagen steuern. Das heißt, man kann, entweder man bleibt in diesem Gedankenfluss und lässt seine Gedanken schweifen oder man kommt eben zurück zum Erleben des Konzertes. Und da konnten wir zeigen, oder da konnten die Studierenden zeigen, dass wenn man absichtlich die Gedanken schweifen lässt, dass dann die Episoden des Mindwandering länger andauern. Umgekehrt, wer sich langweilt bei dem Konzert, hatte oft kürzere Mindwandering-Episoden. Das heißt, da scheint es so zu sein, dass ja, vielleicht paradoxerweise nicht so viel Mindwandering, also nicht so viel Gedankenabschweifen auftrat, wenn sich die Personen während des Konzerts gelangweilt haben. Das waren so die Haupterkenntnisse, von Mindwandering. Ich kann noch sagen, natürlich, dass Mindwandering auch nochmal verschieden klassifiziert werden kann. Das heißt, Gedanken können sich beziehen auf etwas in der Vergangenheit oder natürlich auf den momentanen Augenblick. Das heißt, Mindwandering kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen mit dem Künstler, dass man über den Künstler nachdenkt oder die Künstlerin nachdenkt. Und ja, also es kann verschiedene Aspekte beinhalten. Die dritte Gruppe, das war Wellbeing. Das war auch ein Pre-Post-Vergleich. Das heißt, man hat geschaut, wie fühlen sich die Personen vor dem Festival oder vor einem Konzert, wie fühlen sie sich am Ende des Festivals. Und da haben wir doch erstaunliche Sachen gefunden, nämlich dass so Sachen wie die Lebenszufriedenheit oder die Wichtigkeit, die man der Lebenszufriedenheit zuschreibt, abgenommen haben. Und das war ein ganz klarer Unterschied zu den Befunden, die man aus der Literatur kennt, wo es normalerweise umgekehrt ist, dass man eigentlich mit einer höheren Lebenszufriedenheit oder mit einer höheren Lebenszufriedenheit aus dem Festival rauskommt. Und vielleicht lag es eben auch an dem CDM-Festival an sich, das vielleicht auch jetzt nicht darauf ausgelegt ist, unbedingt einfach gute Stimmung zu verbreiten, sondern eben auch zum Nachdenken anregen soll, das eben auch sehr politisch ist, mit Aktivismus zu tun hat. Und ja, also die Stichprobe, die wir erhoben haben, da hat eben die Lebenszufriedenheit leicht abgenommen nach dem Besuch. Andererseits muss man auch sagen, dass es natürlich trotzdem Korrelationen zwischen Wohlbefinden und bestimmten Aspekten gab. Also zum Beispiel Tanzen mit anderen korrelierte hoch mit Wellbeing oder auch das Erleben eines Abenteuers beim Konzert. Das waren Aspekte, die hoch mit Wellbeing korreliert haben. Und ein letzter interessanter Punkt in dieser Studie war noch, dass es eher um das individuelle Wellbeing geht. Das heißt, es war hauptsächlich auf das Selbst konzentriert. Auf die eigenen Gefühle, Emotionen bezogen und nicht so sehr auf Gruppen-Wellbeing, wenn man das so sagen möchte. Das ist auch wieder anders als bei anderen Studien, wo man, wenn man aus einem großen Festival rauskommt, irgendwie sich so viel, wollte man die Welt umarmen oder irgendwie also ein großes Gemeinschaftsgefühl vielleicht empfindet und möchte, dass die Welt näher zusammenrückt oder dass die Menschen sich irgendwie näher kommen. Das war jetzt hier nicht so sehr der Fall. Also da ging es wirklich eher so um das individuelle Wellbeing, dass das mehr im Fokus das soziale Wellbeing. Das war auch noch ein wichtiger Unterschied zu den Studien, die es bisher gab. Und zur letzten Gruppe noch, zur Gruppe der Emotionen. Da konnten wir sozusagen nur den ersten Teil abschließen, denn wir wollen noch vergleichen die Daten, die wir jetzt beim CDM-Festival erhoben haben, mit Daten aus dem Labor, um dann tatsächlich auch zu sehen, wie unterscheiden sich die Bedingungen. Aber was wir schon sehen ist, dass es bestimmte Momente gab während der Konzerte, wo vielleicht auch die Lichtshow einen Einfluss hatte und wir hatten Daten von ca. 15 Probanden, die eben alle gleichzeitig im Konzert saßen und ihre Emotionen durchgehend bewertet haben mit einer App und mussten einfach die Intensität ihrer Emotionen anzeigen. Da sieht man, es gibt bestimmte Peaks, also bestimmte Momente, wo bei allen Probanden irgendwie die Emotionen hochgingen. Die spannende Frage ist nun, passiert das Gleiche, wenn man sozusagen allein im Labor sitzt oder allein zu Hause vor dem Computer? Hat man dann auch zu diesem Moment einen Peak in der Emotion? Oder war das eben gegeben durch die Gruppensituation, durch die Lichteffekte, eben das Spezifische an Live-Musik? Und diese Frage ist noch offen, das müssen wir jetzt noch untersuchen.
Ja, sehr interessante Ergebnisse hier aus der Empirie. Jetzt würde ich sehr gerne noch einen Ausflug machen in die Anwendung, in die Praxis. Und zwar, von wem und wofür können diese Ergebnisse und Erkenntnisse genutzt werden?
Ja, also erstmal ist es natürlich Grundlagenforschung. Das heißt, es kann dafür genutzt werden, weitere Studien darauf aufzubauen, Hypothesen zu generieren und die Forschung weiter voranzutreiben. Aber es gibt natürlich auch sozusagen eine praktische Seite oder eine praktische Anwendung. Wir haben diese Ergebnisse jetzt vorgestellt bei einem internationalen Workshop vor einigen Wochen. wo auch Mitglieder des CTM-Teams dabei waren, für die es natürlich auch interessant ist zu sehen, wie wird eigentlich die Musik der Künstlerinnen und Künstler wahrgenommen, die dort auftreten, und was bedeutet das für das Wohlbefinden der Leute vor Ort, wenn die zu so einem Konzert gehen. Das heißt, es kann auch dazu genutzt werden, Festivalprogramme weiterzuentwickeln oder einfach Feedback zu bekommen, was vielleicht funktioniert hat oder welche Aspekte der Musik vielleicht nicht so rüberkamen, wie es angedacht war oder wie der Künstler sich das vorgestellt hat. So ist, glaube ich, ganz einfach für die Festival-Organizer ganz interessant zu sehen, welches Feedback die Personen gegeben haben.
Ja, also Kunst oder auch Festivals leben ja auch ein Stück weit vom Feedback. Daher ist es hier sicherlich sehr, sehr wertvoll, euren Input auch mit einzubeziehen. Jetzt hast du ja auch schon verschiedene Themen angerissen. Auf eins würde ich hier noch ein bisschen näher eingehen, und zwar: Welchen Einfluss kann Live-Musik oder Allgemeinmusik auf Emotionen und auf das Selbstvertrauen haben?
Genau, das haben wir auch, wie gesagt, untersucht in zwei Gruppen. Was das Selbstvertrauen angeht, haben wir ja gesehen, dass das sowohl bei Männern als auch bei Frauen durch den Besuch eines Konzerts gesteigert werden kann. Das war jetzt eine kleine Stichprobe, das muss man sicherlich noch ausbauen. Aber es scheint schon so zu sein, dass das Gruppenerlebnis, und das kennen wir auch aus anderen Studien, dass das doch eher förderlich ist im Selbstvertrauen, dass man sich einfach durch das musikalische Erlebnis mit anderen zusammen, vielleicht auch in Musik, bei Musikstücken oder Musikgruppen, die man noch nicht so kennt, dass das irgendwie, und die genauen Mechanismen kennen wir natürlich noch nicht, sich positiv auf das Selbstvertrauen auswirkt. Und Emotionen, das wurde natürlich schon sogar noch häufiger als Selbstvertrauen untersucht. Und da spielen eben auch so Sachen wie die Gruppeneffekte eine Rolle. Das heißt, das Erleben von großen Veranstaltungen in der Gruppe mit vielen Menschen zusammen hat immer einen sehr emotionalen Charakter und kann deswegen auch zu stärkeren Emotionen führen. Man muss nicht immer aufpassen, dass man das nicht überinterpretiert. Das heißt, ein besonderes Musikstück kann auch für eine einzelne Person eine sehr starke Emotion auslösen. Das ist dann egal, ob das bei einem Live-Konzert geschieht oder zu Hause, wenn man allein ist. Aber generell denke ich schon, dass es eine Tendenz dahin gibt, dass man bei Live-Konzerten doch tendenziell eben einfach mehr Emotionen erlebt, als wenn man das nicht live hört.
Ja, hochspannend. Und warum sollte man Musik auch im Alltag einsetzen, um das Wellbeing zu fördern, und welche?
Ja, also warum? Also erstmal, wenn du... Das ist meine Tochter im Hintergrund.
Die macht auch gerne Musik, ja, im Alltag.
Also es gibt einfach, was den Bereich Wellbeing und Musik angeht, eine Explosion an Studien. Das heißt, es gibt sehr viel Evidenz, die darauf hindeutet, dass Musik machen, aber auch Musik hören, positive Auswirkungen hat auf das Wohlbefinden. Und das geht so weit, dass man beispielsweise in England schon Musik oder auch Kunst allgemein auf Rezept verschrieben bekommen kann. Das heißt, man kann, wenn man an bestimmten Krankheiten leidet, zu der schulmedizinischen Behandlung eben zusätzlich dafür, wenn momentan Tests durchgeführt, eben sowas verschrieben bekommen, wie dass man in eine Galerie geht, sich Bilder anschaut oder zu einer Theateraufführung, das war natürlich alles jetzt vor der Pandemie, oder zu Konzerten geht, und dass das eben nachweislich einen positiven Effekt hat auf die Genesung oder auf die Verbesserung des Gesundheitszustands. Also es gibt, wie gesagt, eine Explosion an Studien in den letzten Jahren, die man auch kaum noch überblicken kann, weil es so viele verschiedene Bereiche abdeckt und auch die ganze Lebensspanne. Also es fängt ja bei Kindern, bei kleinen Kindern an und geht bis ins hohe Erwachsenenalter, wo man versucht, mit Musik zu intervenieren oder Musik einzusetzen, um zum einen natürlich bei Krankheiten zu unterstützen, aber auch generell einfach das Wohlbefinden zu steigern. Und ich sehe generell noch ein sehr großes Potenzial, oder also da ist noch viel Entwicklungspotenzial, um die Effekte von Musik weiter zu untersuchen. Natürlich, Kunst oder Musik sollte immer auch der Kunstwillen oder der Musikwillen erstmal gemacht werden, aber warum sollte man nicht die positiven Effekte auch ausnutzen, um solche Sachen wie Wellbeing oder Gesundheit zu fördern?
Ja, das ist ja großartig, dass das in UK schon so gehandhabt wird, dass man Musik sogar auf Rezept bekommt.
Ja, genau. Vielleicht auch eine Überlegung, die man sich in Deutschland mal überlegen sollte.
Kann ich nur zustimmen. Jetzt hast du ja auch schon das Wort Potenzial in den Mund genommen. Welches Potenzial siehst du denn so im Allgemeinen in den wohltuenden oder auch heilsamen Effekten der Musik für die Zukunft?
Ja, wie ich schon angedeutet hatte, es gab in den letzten Jahren oder es gibt jedes Jahr einen Anstieg an Studien und es ist schwer, das alles nur auf ein oder auf Wellbeing zu dienen. Also generell wird auch die Entwicklung einfach von Menschen dadurch gefördert. Wie gesagt, es fängt im Kleinkindalter an. Es gibt neuere Studien zum Beispiel mit Schülern oder Grundschülern, die zeigen, wenn man 4 Wochen lang oder ein paar Monate an einem Orchesterprogramm teilnimmt, dann kann das die Aufmerksamkeit fördern, es senkt die Hyperaktivität. Das sind so Effekte, die man sehen kann. Aber dann auch im Jugendalter, allein schon Musik hören, kann einfach die soziale oder das emotionale Wellbeing fördern oder auch ein Gefühl der Entscheidungsfreiheit geben für die Jugendlichen. Und dann im hohen Erwachsenenalter gibt es Konzerte, gibt es Möglichkeiten, gibt es neue Studien, wo zum Beispiel die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Seniorenheim mit in Chöre zusammengefasst wurde und für ein paar Monate zusammen geübt haben und dann mit einem Grundschulchor gemeinsam aufgetreten sind und das deutliche gesundheitsfördernde Maßnahmen oder gesundheitsfördernde Effekte gezeigt hat. Das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt noch andere, es gibt eigentlich keinen Bereich mehr, den man sich nicht vorstellen kann. Es gibt eine Studie mit Patienten, mit Kehlkopfkrebspatienten, denen der Kehlkopf entfernt worden ist, die über Beatboxing wieder einfach ein Gefühl der Lebensqualität zurückbekommen haben, positives Gefühl, sich wieder inkludiert gefühlt haben in der Gesellschaft. Das ist ein Extrembeispiel und genauso gibt es ein anderes Extrembeispiel vielleicht. Es gibt Studien in Südostasien, wo man schaut, wie Musik und Sport zusammenhängt unter besonderen klimatischen Verhältnissen. Also wenn es ein feuchtes, heißes Klima ist, kann man zeigen, dass Musikapplikationen, die synchron sind, können es ermöglichen, dass man einfach länger Sport treibt und die Belastungsgrenze erst später erreicht wird. Also es wird, wie gesagt, weltweit werden Studien durchgeführt, um Musik in verschiedenen Bereichen zu nutzen, sei es Gesundheitsförderung, Sport, Prävention von Krankheiten des Alters, aber eben auch bei der frühkindlichen Entwicklung, die ja auch sehr wichtig ist und wo Musik auch einen großen Einfluss haben kann.
Ja, sehr, sehr schön. Da ist wirklich viel, viel Spielraum noch da. Und lassen wir uns mal überraschen, welche Entdeckungen, welche Ergebnisse hier in Zukunft noch alle rauskommen. Aber auf jeden Fall ist Musik ja wirklich für eine große Bandbreite irgendwie sehr bereichernd. Wunderschön.
Absolut, kann ich nur zustimmen.
Ja, jetzt sind wir ja schon so gut wie am Ende des Podcast-Interviews angelangt. Und zum Abschluss stelle ich immer noch eine Frage, eine Art Überraschungsfrage. Und zwar darfst du dir jetzt einmal vorstellen, es gibt eine Form von Musikapotheke. Es gibt ja auch das Zitat, Musik ist eine Medizinform der Zukunft oder auch schon eine Medizinform des Jetzt. Und du gehst in diese Musikapotheke, stehst dann vorne am Tresen und kannst dir jetzt in so ein kleines Apothekerfläschchen ein Musikstück nach Wahl abfüllen, dass du dann, wann auch immer du das Bedürfnis hast, anhören kannst und dass es dir einfach ein bisschen besser geht, dass die Stimmung erhält. Welches Musikstück würdest du dir hier abfüllen lassen?
Da nehme ich eine französische Suite von Bach.
Sehr schön. Werde ich dann auch in den Shownotes verlinken, dann können die Hörer hier auch mal reinhören in die Suite von Bach. Vielen, vielen Dank, Mats, für deine schönen Erkenntnisse, dass du hier mit uns so viele Insights geteilt hast aus der Musiktherapie, aus der Musikpsychologie und vor allem auch hier live vom CTM-Festival in Berlin. Sehr, sehr spannend und weiterhin ganz viele tolle Erkenntnisse bei deiner Arbeit.
Ja, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Und wie gesagt, also vielleicht sehen wir uns dann oder sprechen wir uns nochmal wieder, wenn wir dann neue Erkenntnisse haben über Live-Musik oder auch Wellbeing, würde mich freuen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und du für dich neue Denkanstöße mitnehmen konntest. Hast du dein Empfinden bei Live-Musik-Events denn schon mal bewusst beobachtet? Ansonsten probiere es doch mal aus. Falls dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne deine Rezension auf meinem iTunes-Kanal da und leite die Folge gerne an Freunde und Bekannte weiter. Alle Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Katja.